Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe Andacht in Christus. Wenn wir im Heiligen Evangelium lesen und auf die Auseinandersetzungen Jesu mit seinen Gegnern, insbesondere darunter mit den schriftgelehrten Pharisäern, schauen, da wird es uns bewusst, wenn wir uns so ein bisschen hineindenken, wie schwierig es bisweilen für Jesus gewesen sein musste, gegen die harte Kruste der Vorurteile und der Voreingenommenheit dieser Personengruppe vorzugehen. Bei bestimmten Sachen oder bei bestimmten Menschen war es einfacher. Da hat oft genug ein einfaches Wort, eine kurze, relativ kurze Erklärung genügt. Aber bei der Verfestigung, Verhärtung dieser Menschen hat oft ein einfaches Wort nicht gereicht. Und es ist ganz interessant zu schauen, wie Jesus angesichts der vorherrschenden Meinung, die ganz verkehrt war und ins Falsche, komplett ins Falsche gelaufen ist, wie er reagiert hat und welche Argumente Jesus da verwendet hat. Und heute im Evangelium vom wunderbaren Fest aller Heiligen, da begegnet uns der Anfang der Bergpredigt. Und die Bergpredigt gilt in der Kirche als das kleine Evangelium, weil hier in diesen Kapiteln 5 bis einschließlich 7 ja ganz genau zur Sprache gebracht wird, das Wertesystem des Christentums, wie Jesus eben die moralische Vorstellung, welche er vertreten hat und welche er den Menschen gepredigt und sie gelehrt hatte. Und allem voran beginnt er ja mit die Bergpredigt mit den 8 Seligpreisungen. Beim Apostel Matthäus sind es 8 an der Zahl. Und wenn wir schauen im Evangelium heute, dann werden diese Seligpreisungen auf eine geradezu feierliche Weise eingeleitet. Und es wird eben gesprochen, dass man sieht, hier wird etwas in besonderer Weise betont. Und so lesen wir zu Beginn des 5. Kapitels, in jener Zeit, als Jesus die Scharen sah, stieg er auf einen Berg. Das heißt, vom Berg Sinai kamen die 10 Gebote. Jesus steigt auf einen Berg, um anzuzeigen, dass er eine analoge göttliche Autorität besitzt. Als er sich gesetzt hatte, das Sitzen ist die Position eines Richters. Als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Wir sehen die Feierlichkeit der Beschreibung des Ereignisses. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Eben das ist auch so pathetisch formuliert, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Worte zu lenken. Und Jesus fängt an mit einem Satz, der dem ganzen Evangelium die Richtung gibt, und die ganze vorherrschende Meinung des Alten Bundes eigentlich über Bord werfen sollte. Diese Worte haben es in sich und sie beinhalten eine ganze neue Welt, eine ganze neue Ausrichtung. Und Jesus tat seinen Mund auf und lehrte: Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Es gab immer die Diskussion, die Überlegung in der Menschheit, auch unter den Juden, wer stehe denn Gott nahe? Wer ist ein ganz besonderer Freund oder ein ganz frommes Kind Gottes, wie auch immer man das formulieren möchte? Was zählt bei Gott? Was entscheidet? Wem, welchem Verhalten gegenüber zeigt sich Gott freundlich? Was erwartet er? Und so gab es eben im Judentum ganz ausdrücklich diese festgefahrene Vorstellung, dass eigentlich der Mensch ein besonderer Freund Gottes sei und nahe zu Gott stehe, der es zu Wohlstand gebracht hat, der es zu Ehren, zu Ruhm gebracht hat. Der, wie gesagt, ein nicht unbeträchtliches Vermögen angesammelt hat, wer eine hohe Position in der Gesellschaft oder in der Synagoge innehatte, der galt ganz offiziell als jemand, der Gott wohlgefällig lebe. Denn Gott würde ja nur solche Menschen belohnen mit Wohlstand, mit Ehre, mit Ruhm, die ja den Willen Gottes tun würden. Und so war dieses einfache Schema, hat auf diese Weise funktioniert. Und die Menschen haben das zutiefst verinnerlicht. Sie waren überzeugt. Und die Armen, die Bettler, die galten als niemand. Gott habe sich von ihnen abgewandt. Und jetzt kommt Jesus. In diesem Kontext spricht er diese Worte aus. Das ist sozusagen gleich der Grundsatz, den er verkündet hat und den er belegt hat an vielen anderen Stellen im Evangelium. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus spricht nicht von den Armen, das wäre auch viel zu einfach, viel zu primitiv, viel zu plump gewesen, sondern er spricht von den Armen im Geiste. Ja, wer sind denn diese Armen im Geiste? Das können nur die Menschen sein, die sich erkennen vor Gott als unwürdig, die sich klein erkennen vor Gott, und dazu sind sie nur imstande, weil sie die Herrlichkeit, die Heiligkeit und die Güte Gottes vor ihrem geistigen Auge haben. Sie haben Gott erkannt als die unendliche göttliche Liebe, schlussendlich christlich jetzt gesprochen, wie es im Evangelium im Neuen Testament deutlich zur Sprache kommt. Sie haben erkannt, dass Gott der höchste Wert ist, dass Gott vollkommen ist, dass er heilig ist, dass er gütig und barmherzig ist einem reuigen Sünder gegenüber. Und weil sie Gott erkannt haben, erkennen sie zugleich auch, dass sie selbst völlig von Gott abhängen und dass sie selbst sich mit Gott überhaupt nicht vergleichen können und eigentlich ganz klein sind vor Gott. Das sind die Armen im Geiste. Das sind die, die in ihrem Herzen diese Ehrfurcht vor Gott tragen und zugleich zur tiefsten Überzeugung gekommen sind und versuchen, diese konsequent durchzuziehen in ihrem praktischen Leben, dass man sich selbst vor Gott klein macht, nicht künstlich klein macht, sondern die Stellung einnimmt, die Position, die uns eigentlich zukommt. Wir sind ein Geschöpf Gottes, er ist unendlich gut. Und wir erkennen aber auch unsere menschliche Gebrechlichkeit, erkennen uns auch als Sünder. Und das ist keine Diskriminierung, sondern die Ehrlichkeit der Haltung vor der Allgüte und der geistigen Hoheit Gottes. Und diese Armen im Geiste, die spricht Jesus selig und er sagt, ihrer ist das Himmelreich. Somit wirft er über Bord diese eingefahrene Haltung, die im Alten Testament in der ganzen damaligen, auch heidnischen Welt weit verbreitet war. Geld, Besitz, Wohlstand, Macht, Ehre, das sei ein Zeichen, dass man Gott nahe stehe und er einem eben freundlich, einem gegenüber freundlich gesinnt ist. Hier sagt Jesus, nein, nein, kein Besitz, nichts ist eigentlich fähig, euch Gott näher zu bringen. Erst wenn ihr eine grundsätzliche innere Haltung besitzt, wenn er nicht Sachen besitzt, irgendwelche Ehren, völlig unabhängig davon, für wen euch die Menschen halten, ob sie euch ehren oder nicht, vor mir, vor Gott, zählt nur euer Herz und eure Einstellung. Und wir sehen hier, das kann man nicht haben wie eine Sache, das muss man ständig leben und das muss sich ständig bewahrheiten und realisieren in unserem Leben. Das ist ein ständiger Prozess, solange das Leben dauert. Und letztendlich ist das nicht von entscheidendster Bedeutung, für wen einen die Menschen halten. Was ich bisher in meinem Leben schon erreicht habe, auch an Gutem getan habe. Sogar ein Mensch, der die christliche Demut besitzt, die Ehrfurcht vor Gott, der eben immer sein Haupt neigt vor dem Herrgott. Das, was er Gutes getan hat, das geht natürlich nicht verloren. Das wird berücksichtigt. Aber wenn so ein Mensch plötzlich anfängt, mit vor Gott Rechnungen aufzustellen, der anfängt, Gott eine Rechnung zu präsentieren und der zum Beispiel sagt, oh lieber Gott, jetzt habe ich so lang, so viele Jahre Entbehrungen auf mich genommen, ich habe so viele Opfer gebracht, aber jetzt erwarte ich von dir aber auch etwas. Du musst mir jetzt auch etwas geben, musst mich auch belohnen auf eine Weise, wie wir Menschen es uns vorstellen. Vielleicht mit Anerkennung durch andere Menschen, vielleicht durch Ehren, durch Lob. Es muss nicht Geld und Besitz sein, aber wenigstens Anerkennung in der Gesellschaft oder in der Kirche. Wenn ein Mensch anfängt, solche Forderungen zu stellen, solche Erwartungen zu erheben und sozusagen in einen Handel mit Gott eintritt, dann verliert er diese Armut im Geiste. Er verliert diese Armut im Geiste, weil er dann eben nicht diese Armut, diese Demut, diese grundehrliche Haltung vor Gott hat, die uns ehrt, die uns adelt, die uns zur Höhe Gottes empor schwingt. Dann erleidet der Mensch einen Schiffbruch. Er stürzt ab von hohen Höhen und irgendwie wird er auch zu einem, der eben nicht diese Armut im Geiste besitzt, sondern er will ja mit Gott eben handeln. Er will von Gott etwas verlangen. Nicht, dass man um etwas Berechtigtes bittet, sondern für sich selbst in einer Art egoistischer Gesinnung will er sich selbst etwas herausholen, herausschlagen. Und somit geht eben diese Armut im Geiste beim Menschen verloren. Und wir sehen auch, Jesus hat ja im ganzen Evangelium auch gezeigt, es gab Menschen, wir kennen es ja aus verschiedenen Gleichnissen, die keine in dem Sinn große Sünden begangen haben. Und im Vergleich dazu sehen wir den Zöllner im Tempel, der seine Armut vor Gott erkannt hat, seine Schuldhaftigkeit, seine Schuld und es eben freimütig bekannt hat und es gar nicht gewagt hat, auf die Barmherzigkeit Gottes zu zählen und zu erwarten, ihm würde vergeben werden. Auch der eine gerechte Schächer, der reuige Schächer besser gesagt, am Kreuz hat ja den anderen getadelt, weil er Gott schmähte und hat gesagt, ja, wir haben es ja verdient, das Schicksal, was wir jetzt gerade erleiden, aber dieser Jesus da eben doch überhaupt nicht. Und er hat nicht erwartet, dass dann an seine Adresse die Worte fallen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und so ist es eben, muss es sehen wir, sollen wir erkennen. Wir können auch, wenn wir in unserem Leben Verdienste erwerben, wenn wir Gutes tun, wenn wir in ehrlicher Absicht suchen und dringen und kämpfen und Bekenntnis für Gott ablegen, auf verschiedenen Ebenen in unserem Leben. Sobald wir aber anfangen sollten, für uns Kapital rauszuschlagen, solange wir aber anfangen sollten, von Gott etwas zu verlangen oder wenigstens zu sagen, es sei aber nicht gerecht, wenn ich jetzt nicht auch Anerkennung erhalte. Es ist natürlich ein schwieriger Weg. Dann eben verliere ich etwas, komme ich von einer Höhe stark herab. Und wie gesagt, auch die Sünder, sie haben vielleicht in der Vergangenheit Fehler begangen. Wer ist denn schon mal perfekt und heilig? Und da sollten die, die vielleicht keine schweren Sünden begangen haben, sich auch hüten, anzunehmen, sie seien besser als die, denen vielleicht ein schwererer Fall passiert ist im Leben, die aber die Kraft aufgebracht haben, wieder aufzustehen, sich auf den rechten Weg zu begeben. Sie haben dann ja eben einen stärkeren Kraftakt vollzogen, eine umso stärkere bewusste Entscheidung auf den rechten Weg zurück. Und von daher sollten wir eben uns tunlichst hüten davor, auch uns miteinander zu vergleichen, so nach dem Motto, mir ist diese Fehler oder diese schwere Sünde ja nie passiert in meinem Leben, Gott sei es gedankt. Deswegen allein schon würde ich besser vor Gott dastehen. Das wäre auch eine Art Handel. Es wäre auch eine Art Rechnungen präsentieren, sich messen und zu vergleichen. Das ist natürlich die Versuchung, die an unsere menschliche Natur zeitlebens herantritt. Das ist unser sittlicher Kampf. Dagegen sollten wir aufbegehren und versuchen zu lernen und zu wachsen. Niemand ist vor Rückfällen abgesichert, aber man soll die richtigen Lehren aus den eigenen Fehlern ziehen und vor allem diese Armut im Geiste suchen und anstreben. Haben wir einen Fehler gemacht, ziehen wir die Lehren daraus und bemühen wir uns wieder, uns als unnütze Knechte zu betrachten. Natürlich in der heutigen Zeit wird man sagen, ja, wo sind denn die Menschenrechte, wo ist denn die Würde des Menschen? Ja, die höchste Würde des Menschen besteht darin, den heiligen, barmherzigen und gütigen Gott zu erkennen und in aller Ehrlichkeit vor ihm zu bekennen, du bist alles. Und ich bin für mich selbst genommen nichts, aber in Verbindung mit dir, du gibst mir die Gnade, vielleicht auch Werke der Gottes und der Nächstenliebe zu vollziehen und alles, was ich Gutes getan habe und geleistet habe in meinem Leben, was mich auch Kraft und Anstrengung und viel Schweiß mitunter gekostet hat, das alles konnte nur getan werden, weil du mich inspiriert, geleitet, beschützt hast auf diesen ganzen Kämpfen und bei diesen ganzen Auseinandersetzungen. Deswegen schreibe ich es letztendlich nicht mir zu, sondern dir, weil du die treibende Kraft dahinter warst. Und so ein Mensch erfährt die Gegenwart Gottes in seinem Leben auf eine umso intensivere Art und Weise, weil er arm im Geiste ist. Aber durch seine Armut im Geiste schwebt er empor, fliegt er empor in die Regionen Gottes, um es mal so bildlich darzustellen. Und er wird dann in seiner Armut im Geiste aber auch wirklich reich und wird ausgezeichnet von Gott. Aber nicht, dass wir diese Auszeichnung erwarten, verlangen oder auch eintreiben sozusagen. So nach der Mutter, Gott müsse mir ja jetzt auch ein Lohn geben und ein Verdienst. Wer so denkt, der übersieht die große Wahrheit, dass der Lohn, den Gott gibt, ist eben seine Gnade, seine Gegenwart, sein Frieden, sein Trost, seine Hilfe. Und hier sehen wir eben, die Bergpredigt fängt schon mal an und Jesus hatte die Schwierigkeit mit den Menschen und die eben in falsche Richtung sich entwickelt haben, falsche Mentalität hatten. Und er zeigt gleich uns von Anfang an auf eine sanfte, aber eindringliche Art und Weise, was uns zu Freunden Gottes macht, was uns zu echten Kindern Gottes macht, was uns an Gott heranbringt, nahe bringt, wo wir eben vielleicht, wenn man es mal so sagen darf, Freunde Gottes sein dürfen. Wenn wir nämlich als seine treuen Kinder die tiefe Erkenntnis vollziehen, die den Inbegriff der Weisheit, der menschlichen Weisheit darstellt, dass Gott groß ist, dass Gott heilig ist, dass Gott unendlich ist in seiner Vollkommenheit, ich aber ein armer Diener Gottes und alles, was ich habe, kommt von ihm. Auch wenn ich meinen Beitrag dazu geleistet habe, zweifelsohne, und der liebe Gott vergilt es, also den Lohn erhalten wir im Himmel in der Ewigkeit. Und das ist die höchste Wahrheit und das ist die höchste Weisheit, die ein Mensch erhaben kann, erlangen kann, weil dann Gott bei ihm ist, bei ihm bleibt, uns auch unsere Schuld vergibt, weil er sieht, der Mensch bemüht sich ehrlich und redlich. Er tritt in keinen Handel mit mir ein, sondern er beugt sein Haupt in ehrlicher Bewunderung und Ehrfurcht vor mir und er bittet um meine Hilfe und die gewähre ich ihm umso williger, je demütiger er bittet und je bescheidener er vor mir und vor den anderen Menschen auftritt. Amen. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.